Ja, ihr lieben Geschwister, heute Nachmittag haben wir nochmal Gelegenheit, die Botschaft des Propheten Haggai zu hören. Auch das zweite Kapitel ist voller Ermutigungen und Herausforderungen, wie wir es schon heute Morgen, ich hoffe, alle konnten heute Morgen mithören, gehört haben in Bezug auf dieses erste Kapitel. Heute Morgen haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, dass der Herr damals das Volk Israel aufforderte, das Haus Gottes zu bauen und dass wir heute auch aufgefordert sind, mitzuwirken am Bau dieses geistlichen Tempels, dieses Hauses Gottes, welches die Gemeinde ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. So lesen wir es in 1. Timotheus 3,15. Ja, und das soll es auch weiter darum gehen, in diesem zweiten Teil des Propheten Haggai. Seid stark, denn ich bin mit euch. Das soll heute Nachmittag das Motto über dieser Verkündigung sein. Und wir wollen zunächst zurückgreifen und noch einmal lesen, was wir finden in Haggai 1 ab Vers 13. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, den Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks. Du hoher Priester und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Wir haben uns heute Morgen schon erinnert, dass dieses Aufbauwerk, zu dem die Juden aus Babylon zurückgekehrt waren nach Jerusalem, ein ausgesprochen herausforderndes war. Jerusalem war eine Trümmerwüste gewesen. Es war gefährlich, dort zu leben, gefährlich, dort zu wohnen. Es gab Räuber und Banden, es gab Raubtiere, vielleicht auch wilde Tiere. Es war alle möglichen Schwierigkeiten. Und dennoch hatte Gott diese Juden berufen, dass sie das Haus Gottes aufbauen sollten. Wir haben heute Morgen gesehen, dass die Versuchung da war, nachdem da ein Baustopp verkündet und verfügt worden war durch einen heidnischen König, dass die Juden dann anfingen, ihre eigenen Häuser zu bauen und sich vom Bau des Hauses Gottes zurückhielten. Und da hat Gott eingegriffen, hat gesagt: Schaut, wenn ihr das tut, wenn ihr euch zuallererst um euer eigenes Privatleben kümmert und nicht um die Sache des Herrn und das Haus des Herrn, dann muss ich leider euch in eurem Privatleben auch ein Stück von dem Segen wegnehmen. Dann wird eure Bemühung nicht die Frucht bringen. Ihr werdet in einen durchlöcherten Beutel legen, was ihr verdient, und der Segen Gottes fehlt. Das haben wir heute Morgen gesehen. Und nun ist es so, dass einfach auch wieder ein neues Wort der Ermutigung kommt. Wir müssen uns bedenken, wenn wir ins Buch Nehemia hineinsehen, die Situation dieses Überrestes angesichts der vielen Arbeit. Nehemia 4, Vers 4 finden wir da so eine ganz interessante Aussage von den Menschen, die schon angefangen hatten, die Arbeit zu tun. Und da heißt es: Und Juda sprach: Die Kraft der Lastträger wankt, und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. So ähnlich war es damals auch bei dem Tempelhaus wohl. Ja? Es gab viel Schutt, es gibt viel Lasten zu tragen. Und oftmals hat man den Eindruck, es ist einfach zu viel. Und menschlich gesehen stimmt es ja auch oft. Ja? Gott lässt uns im Dienst an unsere Grenzen kommen, wo wir mit der natürlichen Kraft am Ende sind und nicht mehr weiterkommen. Weil Gott möchte, dass wir in der Kraft des Geistes und nicht in der Kraft des Fleisches dienen. Weil Gott möchte, dass wir ihn und die Kraft seiner Auferstehung wirklich erleben Und das tun wir nicht, solange wir noch im natürlichen Bereich uns bewegen, wo wir alles selber schaffen. Ja? Da sind wir ja nicht auf Gott angewiesen. Da schließen wir Gott mal manchmal ganz automatisch aus unseren Aktivitäten und machen die Dinge eben selber. Und da muss Gott uns dann in Grenzsituationen bringen, wo unsere Kraft wirklich nicht mehr reicht. Und da ist es dann eben wichtig, dass wir dann nicht entmutigt sind, dass wir dann nicht zurückstecken und sagen, ja, dann lasse ich es eben bleiben. Sondern dass wir gerade dann sagen, Herr, mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft, deiner Gnade können wir weiter. Und deswegen war auch dieses Wort der Ermutigung vom Herrn da, sobald die Gläubigen damals bereit waren zu gehorchen, sobald sie sich dieser Herausforderung stellten, da kam auch dieses wunderbare Wort, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und das betont der Herr und das sagte er nochmal. Wisst ihr, und das ist das Allerentscheidendste, auch wenn wir heute von neutestamentlichem Gemeindebau reden, von den Mühen, Gemeinde zu leben, Gemeinde aufzuerbauen, da gibt es viel Schutt. Und es gibt noch mehr Lasten zu tragen. Und es gibt auch Rückschläge und Enttäuschungen, vor allen Dingen auch in der Arbeit mit Menschen. Ja, das ist das Problem, dass wir zwar Erlöste sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir von Neuem geboren aus dem Geist Gottes, aber leider haben wir unser Fleisch immer noch an uns. Und das, was die meiste Mühe macht, was den meisten Sand ins Getriebe des Gemeindebaus wirft, ist unser Fleisch. Murren, Widerstreben, Auflehnung gegen Autoritäten, Kritiksucht, Bequemlichkeit, Trägheit, Rückzug ins Private. Ach, es gibt so viele Dinge. Und dann auch manchmal Konflikte, in denen Unvergebenheit, Missverständnisse geschürt werden, Ichhaftigkeit. Ja, schon wenn man eine große Familie hat, kann man das an den Rand der Kraft bringen, wenn man so 10+2 Egoismen zum Beispiel in einer Familie so zusammentreffen hat, dann wird es ganz schön schwierig. Und das ist natürlich in einer Gemeinde im Grund ganz ähnlich wie in einer Familie, nur ein bisschen größerer Maßstab. Und von daher kommen wir immer wieder in Situationen, wo wir in Gefahr sind, entmutigt zu werden. Wo wir dann anfangen, auf das Äußerliche zu schauen. Juda schaute nicht auf den Herrn, sondern die sahen auf die Trümmer um sich herum und die sagten, es ist zu viel. Wo wir hinschauen, Arbeit, Mühe, Lasten. Und es ist immer wichtig, dass wir in solchen Situationen bewusst auf den Herrn schauen und mit ihm rechnen. Und er hat die schwache Seite und die Not seiner Knechte gesehen und deswegen hat er ihnen eine sehr, sehr kostbare Sache mitgegeben. Wisst ihr, diese Verheißung, ich bin mit euch, die ändert alles. Die ändert alles. Die ausweglosesten Situationen werden plötzlich nicht mehr ausweglos, wenn wir wissen, der Herr ist mit uns darin. Ja, warum denn? Ja, weil Gott ein Gott ist, der Wunder tut, weil Gott ein Gott ist, der in vollkommenster Weise die Dinge plant. Auch unsere Schwierigkeiten hat er geplant und eingeplant. Das müssen wir uns auch mal klar machen. Auch unsere Bedrängnisse sind vom Herrn längst abgewogen, bevor wir sie überhaupt erlebt haben. Und längst hat er auch den Ausweg daraus bereitet. Ja, schon lange bevor es überhaupt passiert sind. Und dieser Blick auf diesen souveränen, allmächtigen Gott, dessen Gnade uns völlig genügt, den brauchen wir, gerade in Situationen der Anfechtung. Dort fehlt er uns oft. Ja? Wir lassen uns immer wieder von unseren Umständen und unseren Schwierigkeiten und Bedrängnissen ein Stück einschließen, sodass der Blick nach oben fehlt und dann geht's uns richtig schlecht. Dann sind wir in der Situation, wo wir sagen, ich schmeiß alles hin. Elia, ja? Ich habe jetzt genug geeifert, jetzt kann ich nicht mehr. So, muss ich den Bettel hinwerfen. Und dann muss Gott kommen und muss gnädig unseren Blick wieder nach oben richten. Er hat alle Möglichkeiten, selbst die verfahrensten Situationen zu verändern. Das ist seine Herrlichkeit und seine Ehre, dass er den Arbeitern, die sich mühen in seinem Werk, Kraft verleiht, Weisheit gibt, Gnade gibt, sodass sie plötzlich einen Weg sehen, wie es weitergeht, wo sie vorher nur einen Haufen dicke Steintrümmer sahen. Und das ist genau die Situation, wenn der Herr uns sagt, ich bin mit euch, dann wissen wir, wir kommen durch. Dann wissen wir, wir haben den Sieg schon in der Tasche, auch wenn es aussieht, als wären wir gerade am Untergehen. Und wir wissen, es geht weiter, es geht dem Ziel zu. Weil unser Gott versagt nie. Wir versagen ganz oft. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Je ehrlicher wir das zugeben, desto besser sind wir mit Gott dran. Ja? Gott arbeitet nicht mit Perfekten und Perfektionisten, sondern er arbeitet am liebsten mit demütigen Leuten, die ihre Fehler eingestehen. Siehe David. Ja? Also da müssen wir drauf aufpassen. Aber gerade dieser geringe Überrest, der so schwach aussah, den ermutigt Gott durch dieses Wort, ich bin mit euch. Und das wiederholt er noch einmal. Und er sieht auch als perfekter Seelsorger unsere Situation. Wir haben also jetzt in dem Anfang des zweiten Kapitels ein Wort, wo wir sehen, der Herr schaut genau unsere Gedanken an. Wir haben natürlich andere Gedanken. Die Israeliten damals haben also den Anfang dieses Hauses gesehen. Und die haben sich erinnert an diesen herrlichen Tempel. Die Älteren unter ihnen kannten den wohl noch, die anderen haben davon erzählen hören. Dieser Tempel Salomos, der so viel prächtiger war, so viel größer, so viel schöner als das klägliche Häuschen, das sie jetzt hingestellt hat. Und dann muss Gott in seiner Liebe sie mahnen, wiederum. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Ja, der Mensch sieht, ach, dieser Tempel ist doch überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was einmal war. Und Gott sieht, dass hier Gottesfurcht da war. Das Bemühen, dem Herrn zu dienen, die Bereitschaft, sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen, das war ihm viel wichtiger, als dass der Tempel besonders protzig und schön aussah. Und deswegen lenkt er den Blick auf den Herrn selber, dass sie nicht resignieren, weil das Werk, das sie tun, so relativ kläglich ist. Und das gilt ganz genauso für uns heute. Wisst ihr, manchmal bemühen sich Geschwister, die biblische Gemeinde arbeiten, in einem Kreis von 5, 6 Leuten. Ja, viele Gemeinden sind ja heute nur noch Hausgemeinden und das ist gar nicht so verkehrt und schlecht. Vielleicht werden noch viel mehr in der Zukunft genau so sein, dass sie sich einfach in Häusern versammeln. Und es sind dann wenige. Da gibt es vielleicht 2 Brüder, die vielleicht da Dienste tun. Und wenn einer davon wegfällt durch Krankheit oder beruflichen Wegzug, dann ist es schon viel. Ja? Wenn in einer großen Gemeinde mit 20 dienenden Brüdern einer wegzieht, dann ist es nicht so schlimm. Also wenn alles so klein ist, dann fühlt man seine Schwachheit und fühlt, dass das alles nicht so besonders toll ist. Ja? Man denkt wieder an Petrus, an die 3000 in Jerusalem und dann waren es 5000. Der Herr tat immer noch dazu. Aber in den Zeiten leben wir nicht mehr. Wir sind heute dankbar, wenn immer wieder mal Geschwister also Menschen zum Glauben kommen und Geschwister zur Gemeinde kommen. Und schon das ist ein Segen und ein Wunder Gottes in der heutigen Zeit. Ja. Also Gott mahnt die Gläubigen damals und uns heute, dass wir uns nicht falsch vergleichen, vielleicht mit den Erweckungszeiten im 19. Jahrhundert, da war auch viel los. Ja. Da war ein Aufbruch des Evangeliums. Es war bestimmt herrlich, dort zu leben. Aber wir leben in der Endzeit. Wir leben in einer Zeit des Verfalls und der Verführung, aber was zählt, ist immer die Treue. Nicht der Erfolg, nicht das Zahlenmäßige, sondern die Treue des einzelnen Knechtes und der Magd Gottes und die Ergebung an den Herrn und das Bestreben zur Ehre des Herrn zu dienen. Und das bleibt immer gleich, ob das jetzt 3 sind oder 300 oder 3000, ist gar nicht wichtig. Gott sieht etwas ganz anderes an. Und es war damals so, dass Gott ermutigt und ermahnt hat, seid stark. Wisst ihr, wir brauchen übernatürliche geistliche Kraft, wenn wir in der heutigen Zeit geistlichen Dienst in der Gemeinde tun wollen. Wir können es nicht mit Fleischeskräften tun. Warum nicht? Weil wir in der Endzeit gewaltige Geistesmächte haben, die an der Verführung und Zerstörung der Gemeinde arbeiten und wirken. Die sozusagen wie ein Druck uns entgegenwirken. Ich sage immer, wenn wir in der Endzeit mit dem Herrn nachfolgen wollen, dann müssen wir immer gegen den Strom schwimmen. Und die Strömung wird eher stärker, die uns entgegensteht. Das heißt, jeder, der schon mal sich ausruhen will und sagt, ach, jetzt höre ich mal auf zu paddeln, der wird schon abgedriftet. Ja? Der muss gar nichts tun, der muss gar nicht umdrehen und mit dem Strom schwimmen. Allein wenn er schon aufhört oder nachlässt mit Schwimmen, dann wird er abgetrieben. Das ist dieser endzeitliche Sog. Und deswegen brauchen wir Kraft, weil auch hinter manchen Schwierigkeiten auch manchmal Gemeindekonflikte vordergründig sind. Es Menschen, die sich zum Beispiel aufregen über die Leiterschaft der Gemeinde, die Auflehnung verbreiten, Verleumdungen verbreiten. Aber im Hintergrund weiß der Gläubige, der Epheser 6 gelesen hat, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es sind oft Finsternismächte, die hinter solchen Konflikten stehen und sie schüren, mit dem Ziel, die Knechte Gottes zu entmutigen und die Gemeinden zu zerstören. Da reichen menschliche Kräfte nicht aus. Da reicht auch keine tolle Ausbildung an irgendeiner Bibelschule oder einem Seminar aus. Ja, das ist untauglich in der Endzeit. Im Gegenteil, das hindert noch, so wie die Rüstung Sauls den David gehindert hat, den Goliath zu bekämpfen. Ja, wenn es um solche Dinge geht, dann brauchen wir geistliche Kraft. Und woher bekommen wir die? Aus der Verbindung mit unserem auferstandenen Herrn. Gibt keine andere Möglichkeit. Ja? Die geistliche Kraft bekommen wir in dem Maße, wie wir mit dem Herrn wandeln und in innerer Verbindung mit dem Herrn sind. Das ist auch so eine Front, an der Feind versucht, die Gläubigen zu lähmen und zu schwächen. Was muss er tun? Er muss nur gucken, dass wir unsere Verbindung zu unserem Herrn vernachlässigen. Zum Beispiel da wissen wir um eine Sünde in unserem Leben, um ein Abweichen, und wir bekennen es dem Herrn nicht. Wir gehen nicht zu dem Herrn. Warum denn nicht? Ja, wir sind nicht bereit, uns zu korrigieren. Ne? Das ist ja manchmal so. Hat mir auch ein Kind mal gesagt, ja, weißt du, Papa, wenn ich dir diese Sünde bekennen würde, dann müsste ich mich ändern. Tja, ne? Und so sind wir manchmal Gott gegenüber. Ja? Wir wissen ganz genau, wenn ich jetzt vor den Herrn komme und bekenne diese Sache, dann muss ich ja auch was tun, dann muss ich bereit sein, sie loszulassen und umzukehren. Also drückt man sich drum. Und dann lebt man nicht mehr im Licht, nach 1. Johannes 1, sondern im Zwielicht. Und es wird immer finsterer, wenn wir so weitermachen. Ja? Das sind oft diese Dinge. Oder man hat Groll, Verbitterung. Der Bruder in der Gemeinde hat mich so fies angegriffen, das verzeihe ich ihm nicht. So, und schon wird das Licht ausgeschaltet in deinem geistlichen Leben. Das geht doch nicht. Ha, das können wir keinen Tag eigentlich durchhalten. Und das sind so Punkte, da werden Gläubige plötzlich ausgeschaltet. Sie fangen an, den Kurs zu verlieren. Sie sind nicht mehr brauchbar für das Werk Gottes. Ihre Kraft ist dahin. Weil Kraft haben wir nur dann, wenn wir Tag für Tag mit unserem Herrn leben. Und es bedeutet, dass wir uns beugen unter seine Züchtigung, dass wir die Hindernisse und Widrigkeiten annehmen aus seiner Hand, dass wir in einer geistlichen Disziplin leben. Nicht irgendeiner öden, aufgepressten Knechtsdisziplin, wohlgemerkt, sondern wir wissen als Kinder Gottes, das sind alles Dinge, die hat Gott uns verordnet in unserer Lebensschule. Daran sollen wir unseren Glauben bewähren und wir sollen Überwinder werden. Also werde ich das bewusst, willentlich, alle diese Hindernisse immer wieder neu vor den Herrn bringen, mit dem Herrn bereinigen und weiter. Und dann habe ich Kraft. Nicht in mir, sondern vom Herrn. Als der, der mit Christus gekreuzigt und mit Christus auferweckt ist, darf ich dann in der Auferstehungskraft des Herrn Jesus stehen, bestehen, standhalten, das sind die Worte in Epheser 6, ja, und ich darf überwinden. Und das brauchen wir heute. Ich möchte nur das noch einmal so erläutern, was wir da finden, zum Beispiel in Epheser 6, habe ich ja schon erwähnt, ja, da geht es gerade um die Dimension des geistlichen Kampfes und die ist in der Endzeit ganz besonders wichtig. Vers 10, folgende Auszugsweise: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, also nicht in uns selber, in dem Herrn haben wir Stärke und in der Macht seiner Stärke. Wisst ihr, die Kraft der Auferstehung des Herrn Jesus ist etwas so Herrliches. Die Auferstehung des Herrn Jesus war der Sieg über den Satan, über die Welt, über die Sünde, über den Tod, über das Fleisch. Alles wurde besiegt und überwunden durch die Auferstehung des Herrn. Und wenn diese Kraft in mir wirksam ist, dann kann ich ein Überwinder sein. Und zwar im Prinzip über alles, was Gott mir an Schwierigkeiten hineinverordnet in meinen Weg. Gott hat es nicht verordnet, dass wir dran stolpern und scheitern, sondern dass wir überwinden und dadurch stärker werden in unserem Glauben, den Herrn erleben. Das ist Gottes Wille. Und dann heißt es eben auch, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt. Und dann heißt es, dass wir am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten oder den Stand behalten könnt. Stehen. Stehen in der Kraft des Herrn. Und dann sehen wir die Anweisung im 2. Timotheus, das ist jetzt wieder eine andere Seite des geistlichen Dienstes. Da heißt es, du nun, mein Sohn, seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und dann heißt es in Vers 3, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Auch dafür brauchen wir die Kraft Gottes, Widrigkeiten zu erdulden. Und diese Kraft, die Kraft zum Siegen und die Kraft zum Leiden, die Kraft zum Überwinden und die Kraft zum Ertragen, zum Geduldigen, die kriegen wir nur von unserem Herrn. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich wissen, der Herr ist mit uns, ich will in seinen Spuren gehen. Dann habe ich jeden Tag neu diese Kraft. Und dann kann ich arbeiten und werde nicht müde. Das berühmte Kapitel 40 von Jesaja. Ja? Nicht die jungen Männer, die in ihrer eigenen Kraft vorangehen, können überwinden, sondern die, die auf den Herrn harren, die bekommen von ihm eine übernatürliche Kraft und dann straucheln sie nicht und werden nicht müde und matt. Und das dürfen wir ausprobieren. Das dürfen wir durchbuchstabieren mit unserem Herrn. Wenn der Herr sagt, ich bin mit euch, seid stark, dann gibt er uns auch alle Gnade, dass wir stark sein können. Und Gott stellt uns an verschiedene Fronten in diesem Aufbauwerk. Ich denke da immer so gern an die Schilderung des Mauerbaus bei Nehemia 3, ja, wo da die verschiedensten Abschnitte der Mauer genannt werden und überall stellt er so seine Leute hin. Und das sind ganz unterschiedliche Leute und jedem gibt er die Kraft, an seinem Platz zu arbeiten. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir brauchen eine göttliche Platzanweisung. Wir brauchen einen Auftrag und dann dürfen wir wissen, an dieser Aufgabe darf ich mit der Hilfe des Herrn, in der Kraft des Herrn arbeiten und der Herr wird seinen Segen nicht verweigern. Im Moment aber, wo wir anfangen, auf eine menschliche Schiene zu kommen, in eigener Kraft, um eigener Ehre willen zu arbeiten, wo Ehrgeiz sich mit hineinmischt, Ruhm sucht, da ist der Segen weg. Die Kraft ist weg und die Frucht gibt es auch nicht mehr. So einfach ist es und so ernst. Dort, wo wir uns einordnen lassen in diesen geistlichen Dienst, in diese geistliche Bauarbeit, da werden wir Segen erfahren. Noch einmal dieses Bild von heute Morgen, 1. Petrus 2, Vers 5, da wird ja gesagt, lasst euch mit erbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus. Und es bedeutet ja in diesem Fall, der Geist Gottes tut das Bauwerk. Ja, das sind nicht wir als die Bauarbeiter betrachtet, sondern wir sind die Steine und der Heilige Geist ist der Bauarbeiter. Und das ist eine ganz gesunde Sicht, obwohl das andere auch stimmt. 1. Korinther 3 haben wir auch gehört heute Morgen. Ja? Aber wenn wir das mal so sehen, dann ist unsere Aufgabe, wir sollen uns bauen lassen. Und was bedeutet denn das? Nun überlegt euch mal, so ein Stein, so ein lebendiger Stein, den will Gott von mir aus in diese Säule hier hineinsetzen. Ja? Und dieser Stein sagt, Herr, aber ich will doch lieber in dieses Wandstück, da bin ich umgeben von so vielen lieben, netten Gläubigen, da ist es kuschelig warm und ich will nicht in die Säule. Und Gott sagt aber, ich will dich als Säule setzen. Das bedeutet übrigens auch ein bisschen, dass man alleine stehen muss manchmal. Ja, das ist mit verbunden. Ja, versteht ihr? Wir müssen bereit sein, uns vom Herrn dorthin stellen zu lassen, wo der Herr uns haben will. Nicht dort, wo wir hinwollen, sondern wo der Herr uns einfügt. Ja? Und das gehört auch dazu, dass ich verstehe, ich bin abhängig vom Herrn und ich bekomme meine Platzanweisung vom Herrn und ich kann eigentlich nur dort wirklich im Segen wirken, wo ich am Platz bin, wo der Herr mich gebrauchen will und wo ich in der Gabe diene, die der Herr mir gegeben hat. Ja? Ich habe vom Herrn eine Lehrgabe bekommen. Wenn ich jetzt versuchen wollte, Hirte zu sein, ja, oder Diakon, dann würde ich kläglich scheitern. Ja, das ist einfach nicht meine Gabe und nicht mein Auftrag. Und dann bitteschön, dann soll ich doch meine Finger weglassen von den Aufgaben, die andere besser können und wo Gott anderen Auftrag gegeben hat. Und ich muss wissen, wo ist mein Auftrag? Und dort kann ich auch im Segen wirken. Also das gehört mit dazu, dass wir uns wirklich auch dem Herrn zur Verfügung stellen lassen. Und der Geist Gottes tut das Werk und nicht Menschen. Das ist auch das Katastrophale, was in den modernen Gemeinden passiert, wo man sagt, wir haben ein Aufbauprogramm, eine Schulung, Mitarbeiter, Gabentests und jetzt teilen wir mal den da ein und den da und du machst mal das und was macht dir Spaß, was würdest du gerne, dann mach doch mal. Ja. Das ist eine Katastrophe. Das ist genau das Gegenteil von geistlichem Gemeindebau. Da baut der Mensch eine falsche Gemeinde. Und deswegen kommt der Mensch dabei groß raus und Christus wird aus dem Mittelpunkt gedrängt. Also das ist genau nicht gemeint. Wenn der Geist Gottes Gemeinde baut, dann geht es ganz, ganz anders her als bei diesen menschlichen Systemen. Im Grunde übertragen diese Willow-Gemeindemanager nichts anderes als die Managementmethoden der weltlichen Wirtschaft auf die Gemeinde Gottes, ja, und versuchen so Ergebnisse zu erzielen. Das ist eine Katastrophe. Damit zerstört man die Gemeinde, anstatt sie zu erbauen. Ja, was gibt uns Gott mit in dieser Endzeit? Lesen wir mal weiter, Vers 5, folgende. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Das ist ein wunderbares Wort. Das ist nämlich genau das, was Gott auch uns als dem endzeitlichen Überrest der Gemeinde verheißt. Wir haben keine großen Mittel und Möglichkeiten, keine große Anhängerschaft, keine großen Erfolge vorzuweisen. Wir sind eine kleine, angefochtene Schar. Aber zwei Gnadenmittel hat uns der Herr verheißen und die bleiben auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Das Wort Gottes, das Wort des neuen Bundes, die inspirierten Anweisungen Gottes, diese Ermutigung, diese Befehle, diese Dinge bleiben uns. Das ist unsere Richtschnur. Und überall dort, wo nach der Richtschnur des Wortes Gottes gebaut wird, legt Gott auch seinen Segen drauf. Und dort, wo wir vom Wort Gottes abweichen, um irgendwelcher menschlicher Traditionen und menschlicher Ziele willen, da kann Gott seinen Segen nicht geben und er wird es auch nicht tun, weil er gibt seine Ehre keinem anderen. Das Wort Gottes ist unser Trost, unsere Hilfe, aber auch die Richtschnur in den schwierigsten Situationen, geistlich gesegnet zu handeln und Frucht zu bringen. Und wenn wir uns an das Wort einfältig und treu halten, dann wird der Herr seinen Segen nicht zurückhalten, sondern er wird ihn ausschütten und geben. Und das andere, was wir haben, das ist der Geist Gottes. Wir wissen, dass der Geist Gottes verheißen wurde durch den Herrn Jesus und der Herr hat gesagt, und er wird bei euch bleiben und er wird in euch sein. Das heißt, solange die Gemeinde auf der Erde ist, ist der Geist Gottes in ihrer Mitte. Ich meine jetzt die Gemeinde der Wiedergeborenen, nicht die Namenschristenheit, die gar nicht wiedergeboren sind. Die haben den Geist auch nicht. Aber die wahre Schar der Wiedergeborenen, der Geist Gottes ist in ihrer Mitte. Er bleibt. Und das bedeutet, dass wir eine Kraft haben, die eben auch wieder nicht natürlich ist. Dass wir in der Kraft des Geistes Dinge tun können, die menschlich unmöglich sind. Und dass der Geist Gottes Totengebeine erwecken kann, das wissen wir aus dem Propheten Ezekiel, das brauchen wir in der Gemeinde auch manchmal. Ja? Dass der Geist Gottes erweckt, dass der Geist Gottes belebt, Menschen zum Glauben führt, Menschen auch erweckt, dass sie anfangen, dem Herrn zu dienen. Das haben wir heute Morgen gesehen, dass wir aufwachen aus dem geistlichen Schlaf. Und damit dürfen wir auch rechnen, dass ein solches Gnadenwirken des Geistes Gottes immer wieder auch uns geschenkt wird. Wobei, das ist eine Sache, da müssen wir den Herrn suchen. Warum ist es nicht einfach selbstverständlich? Nun, ich glaube, uns ist überhaupt nicht bewusst, wie oft wir, bewusst oder unbewusst, den Geist Gottes betrüben, gerade in der heutigen Zeit. Es gibt viele Haltungen, viele Dinge, die uns völlig normal erscheinen, die den Geist Gottes betrüben. Und genau deshalb müssen wir auch beten und den Herrn suchen unter Fasten, unter Gebet, dass er noch Belebung und Erweckung und ein gnädiges Geisteswirken in unserer Mitte schenkt. Ja? Weil wir durch unsere Fleischlichkeit, durch unseren Ungehorsam, durch andere Dinge einfach den Geist Gottes betrüben. Aber er will wirken und er wird bei uns bleiben trotz allem und mit dem Geist Gottes dürfen wir rechnen, dass er uns die Kraft gibt, Dinge zu tun, die wir menschlich gesehen nicht bewältigen können. Und deswegen sagt der Herr auch, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor den Aufgaben, vor den Herausforderungen, vor den Schwierigkeiten. Ihr dürft Mut haben, weil ich bei euch bin. Das ist dieses wunderbare Trostwort und das dürfen wir ganz getrost auch für uns im Neuen Testament in der Zeit der Gemeinde nehmen. Ganz genau so will der Herr auch mit uns sein, wenn wir ihm dienen, wenn wir diese Arbeit für den Herrn tun. Ja, jetzt kommt nochmal eine Sache. Ab Vers 6 lesen wir, denn so spricht der Herr der Heerscharen, noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen, und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr, der Herrscher. Und eine Sache, die können wir uns auch auf uns anwenden, die hier steht. Gott erschüttert. Gott erschüttert das, was sich erschüttern lässt. Wir lesen vielleicht im Hebräerbrief, Hebräer 12, einmal diese neutestamentliche Aufgreifen dieses Wortes im Neuen Testament. Da heißt es, ab Vers 25 in Hebräer 12, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisung verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, also hier wird ganz klar angespielt auf das tausendjährige Reich. Wir lesen ja, wenn der Herr wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann werden die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Auch im Neuen Testament lesen wir das. Aber es gilt, denke ich, auch in gewisser Weise schon für diese Vorauszeit, für die Endzeit, dass Gott zulässt, dass Dinge erschüttert werden. Was für Dinge werden denn erschüttert und was für Dinge brechen zusammen, auch in der Gemeinde manchmal? Die Dinge, die erschüttert werden können. Und das ist das, was Menschen gebaut haben. Das ist das Menschliche, das Fleischliche. Vielleicht auch irgendwelche triumphalen Gemeindeorganisationen, die Menschen klug gebaut haben mit ihren Intrigen, mit ihrer Menschenweisheit. Das alles fällt zusammen in der Endzeit. Und das, was bleibt, ist das, was Gott selber gebaut hat. Das kann nicht erschüttert werden. Das, was bleibt, ist das Werk Gottes. Und ihm allein bleibt dann auch die Ehre. Und deshalb wollen wir uns daran erinnern, dass die Endzeit eine Zeit ist, wo Prüfungen und Erschütterungen auch über die Gemeinden gehen, über uns persönlich. Gott rüttelt an uns in verschiedener Weise. Er tut es aus Liebe, er tut es mit der besten Absicht. Er tut es, um uns zu läutern und zu stärken, um Dinge von uns wegzunehmen, Schlacken, die menschlich sind, die erschüttert werden können, die in sich zusammenfallen, weil sie nicht auf den Fels gebaut sind. Damit müssen wir rechnen in der Endzeit. Das ist nichts Schlimmes. Wenn wir es richtig sehen, ist es sogar etwas Heilsames, obwohl es uns manchmal verunsichert oder schmerzt oder uns Schwierigkeiten macht. Gar keine Frage. Aber ich denke, ja, wir können uns vielleicht erinnern an das, was im Propheten Daniel über die letzten Tage geschrieben steht. Das erinnert mich daran, wo es heißt, Daniel 11, Vers 35, auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Und in Daniel 12, Vers 10, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Also da geht es darum, dass Gott Prüfungen sendet, Schwierigkeiten, manchmal auch Niederlagen, Rückschläge, damit das abblättert, was menschlich ist und was vor Gott keinen Bestand hat. Und damit das stehen bleibt und umso stärker wird, was von Gott gewirkt ist in unserem Leben, in unseren Gemeinden und was Ewigkeitswert hat. Ja? Damit müssen wir rechnen, das ist nicht eine Katastrophe, sondern das ist im Grund etwas Läuterndes und Stärkendes. Ja, so wie Anfechtungen und Bedrängnisse den echten Glauben stärken und die Beziehung zum Herrn vertiefen und nicht andersrum. So ist es auch mit diesen endzeitlichen Erschütterungen. Und das Ende wird sein, die Herrlichkeit des Herrn wird erstrahlen, auch durch die Gemeinde. Wir wissen, dass es einmal einen Endzeittempel in Jerusalem geben wird, der ist so herrlich, dass der Tempel Salomo eine armselige Hütte ist dagegen. Ja, wenn der Herr Jesus einen Tempel baut, dann ist es der herrlichste Tempel, den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber der Tempel der Gemeinde wird auch in Herrlichkeit erstrahlen, nachdem er jetzt so armselig ist. Ja, wir lesen, wenn der Herr Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, dann werden wir mit dabei sein. Und dann werden wir vollendet sein, in der Herrlichkeit des Herrn Jesus, ohne unser Fleisch, ohne das ganze Elend, was wir heute noch mit uns rumschleppen. Wir werden in seinem Ebenbild gestaltet sein und eine vollkommen herrliche Brautgemeinde sein. Und das wird die Welt sehen. Also das ist diese Zukunftsverheißung. Gott wird sein Werk in seiner Herrlichkeit enthüllen. Heute haben wir gesehen, ist die Herrlichkeit der Gemeinde nur innerlich sichtbar. Ja, sie ist verborgen vor der Welt, auch verborgen vielleicht vor den Augen der Christen, sondern sie ist innerlich. Aber dann wird die Herrlichkeit auch nach außen ausstrahlen. Wir lesen einmal weiter ab Vers 10. Am 24. Tag des 9. Monats im 2. Jahr des Darius erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Das ist natürlich eine sehr herausfordernde Botschaft gewesen. Wir erinnern uns daran, dass die alttestamentlichen Gesetze, das Gesetz des Mose ist auch, hat auch ein Vorbild, einen Schattencharakter für uns gläubige Christen. Ja? Wir sehen darin geistliche Wahrheiten in äußerlichen irdischen Dingen abgebildet. Zum Beispiel das Gesetz der Speisen. Ja? Die eine Speise ist unrein und macht unrein und die andere ist rein und die kann man gut essen. Ja? Wir haben heute keine solche Speisegesetze mehr in dem Sinn, aber das gilt zum Beispiel für unsere geistliche Speise. Ja? Ich kann bestimmte Bücher lesen und die machen mich unrein, weil sie unrein sind. Und ich lese andere Bücher und die stärken mich im Glauben, weil sie rein sind. Ja? Also da haben wir eine Anwendung. Und es ist genauso mit diesem Gesetz der Verunreinigung. Ja? Also wenn ich heute einen Toten anrühre, dann sollte ich natürlich meine Hände waschen, aber ich werde nicht zeremoniell verunreinigt durch die Berührung mit einem Toten. Aber wenn ich Sünde, Irrlehre aufsauge in mich und bereinige das nicht, was passiert dann? Zum Beispiel irgendein Christ geht in so eine charismatische Versammlung, lässt sich die Hände auflegen, um sich heilen zu lassen und dann wird er womöglich noch gesund und dann kommt er wieder zurück in die bibeltreue Gemeinde. Was ist jetzt mit ihm? Er ist verunreinigt. Und das, was er berührt, das wird unrein. Sprich, er fängt nämlich an, diese falschen Lehren und diesen falschen Geist, den er selber abgekriegt hat, woanders um sich herum auszubreiten. Ja? Also da haben wir auch wieder so eine geistliche Wahrheit illustriert und es ist eigentlich die Wahrheit, die auch durch das Gesetz vom Sauerteig im Neuen Testament deutlich wird. Moralische Sünde und Irrlehre sind geistliches Gift. Die Bibel sagt Sauerteig. Das war ja dieses Bild vom Passa her. Ja? Wenn das Volk Gottes mit Gott ausziehen wollte aus Ägypten, dann durften sie keinen Sauerteig dabei haben. Ein Bild für Sünde und Irrlehre, Verderbnis. Ja? Sondern sie mussten einen reinen, ungesäuerten Teig dabei haben und solche Brote backen. Und die geistliche Wahrheit dahinter, die finden wir in 1. Korinther 5, wo es heißt, dass weil unser Passahlamm Christus für uns geschlachtet ist, dass wir jeglichen Sauerteig, das heißt moralische Sünde und Irrlehre, böse Lehren von uns wegtun sollten in der Gemeinde, in unserem persönlichen Leben, damit wir für Christus heilig und rein sind. Das ist die geistliche Bedeutung. Und wisst ihr, das ist genau die Not, dass die vielen Irrlehren, die in den Gemeinden, in der Christenheit rumschleppen, wenn wir die in unsere Gemeinde reinlassen, dann geschieht eine Verunreinigung und eine Beeinflussung zum Negativen und der Segen Gottes wird ein Stück gehemmt. Das ist einer der Gründe, warum wir ganz klar sagen müssen, Irrlehre kommt bei uns nicht rein. Wir werden keinen Millimeter Raum geben für so etwas. Ja? Jede biblische Gemeinde, die nicht so handelt, wird irgendwann untergehen. Die wird von diesem Sauerteig verdorben werden. Und das ist leider mit vielen früher biblischen Gemeinden geschehen, weil sie diese Wahrheit von der Absonderung, von der Reinigung nicht verstanden haben. Also das ist der Punkt, dass eben geistliche Verunreinigung sich ganz leicht ausbreitet. Ich glaube, wir haben gestern gesprochen von den 100 und den 2 Äpfeln, ja, wo die Faulheit der 2 Äpfel sich auf die 100 überträgt und nicht die Reinheit der 100 auf die 2. Und das ist genau das, was hier auch gesagt wird. Ja. Also wenn jemand heilig ist und etwas anderes anrührt, dann wird es nicht automatisch heilig. Du musst dich selber bekehren, damit du ein Heiliger wirst. Es nützt nichts, wenn du in Berührung mit anderen gläubigen Heiligen bist. Ja. Aber wenn etwas Unreines und Sündiges sich ausbreitet, wenn das ein Gläubiger einfängt, dann werden andere dadurch verunreinigt, wenn er nicht Buße tut und es wieder wegtut. Und deswegen ist dieser Kampf gegen das Böse, gegen den Sauerteig in der Gemeinde so notwendig. Auch wenn das schwierig ist, auch wenn manche fleischliche Christen sagen, sei doch nicht so intolerant, wieso müsst ihr jetzt dem, bloß weil er Charismatiker ist und in Zungen spricht, aus der Gemeinde raustun. Ja? Wir können doch ein bisschen weitherzig sein. Ja, natürlich können wir weitherzig sein. Aber wenn wir die Regeln und Gebote des Wortes Gottes missachten in Bezug auf den Sauerteig von Irrlehre, dann werden wir unsere eigenen Gemeinden verderben. Ja? Und deswegen müssen wir aufpassen, dass eben dort, wo diese Sünde und der Sauerteig hineinkommt, dann muss Gott unter Umständen irgendwann sagen, so und diese Gemeinde, ich stehe nicht mehr hinter ihr, ich gebe sie preis. Der Leuchter wird umgestürzt, die Gemeinde lebt äußerlich noch weiter, aber der Segen des Herrn ist nicht mehr da und sie geht ganz schnell den Bach runter. Und das erleben wir heute am laufenden Band, wo ihr hinguckt. Ja? Gemeinden, die vor 20 Jahren noch mal klar standen, sind heute weg vom Fenster. Entweder aufgelöst oder in der Ökumene und in der Allianz verschwunden. Also wenn wir diese Punkte nicht ernst nehmen, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Deswegen steht es nicht umsonst hier, dass wir hier auf solche Verunreinigungen sehr achten müssen, dass der Herr weiter mit uns sein kann. Ja? Ich erinnere an 2. Korinther 6, wir wollen das doch noch mal auch lesen, weil das nämlich genau dieser Grundsatz ist. Wir haben schon einen Teil davon ausgeführt, aber dass wir uns einfach nochmal erinnern an diesen ganz wichtigen Lebensgrundsatz biblischer Gemeinde. Ab Vers 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Ich wollte nur noch mal daran erinnern, das ist der große Sündenfall der Allianz, dass sie genau wie die Ökumene eine falsche, breite Einheit geschaffen haben, wo gläubig und ungläubig, Licht und Finsternis, biblische Lehre und Irrlehre, alles seinen Platz findet unter einem ganz großen Schirm und Dach. Und das ist Gott ein Greuel, wenn ich das mal so ganz deutlich sagen darf. Ja, die Vermischung von Heiligem und Unheiligem ist Gott ein Greuel. Und da macht er nicht mit. Wenn das noch so humanistisch und wohlwollend begründet wird, das ist ein Irrweg. Ja? Und da geht es weiter. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Also hier haben wir genau den Bezug zu diesem Abschnitt. Ja? Rühr nichts Unreines an, sonst wirst du unrein. Und ich will euch aufnehmen, das ist die Bedingung, die Vorbedingung dafür. Ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Also noch einmal genau dieser Punkt. Wir können uns auch fragen, Herr Jesus, wo habe ich mich verunreinigt? Mit dem Schmutz dieser Welt, aber auch mit dem Sauerteig der falschen Lehren in der Christenheit. Wo habe ich mich mit Totem in Berührung gebracht, sodass ich nicht mehr wirklich in einem reinen Zustand vor dir bin? Da müssen wir diese Dinge wegtun. Das Sühnopfer des Herrn Jesus ist dafür das Mittel. Ja, wir haben dieses Opfer der roten Kuh als Vorbild und das ist auch ein Teil des Sühnopfers Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi reinigt uns auch von diesen Dingen, aber wir müssen uns reinigen lassen, wir müssen es erkennen. Wir müssen die Befleckung wegtun. Und es gibt eben nicht nur Befleckung des Fleisches, sondern Befleckung des Geistes. Und das ist etwas sehr Gefährliches. Passiert zum Beispiel, wenn man in die Pfingstbewegung hineinschnuppert. Ja. Und aber auch in anderen Dingen. Also da wird der Herr uns auch zeigen, wenn wir das wollen. Wir gehen weiter. Vers 15, und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur noch 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es plus 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände, dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Das ist eine der Eigenschaften des trotzigen, törichten Fleisches. Gott in seiner Liebe züchtigt uns, er tritt uns entgegen, er verzäunt uns den Weg. Und was machen wir? Wir werden bockig und wir suchen erst recht eigene Wege. Kennt ihr das? Ich fürchte, wir sind da immer wieder mal in der Gefahr. Und das ist eine sehr traurige Sache. Wenn wir wirklich merken, Gott tritt uns entgegen, hier laufen Dinge grundlegend schief, dann sollten wir innehalten, sollten uns vor dem Herrn beugen und sagen, Herr, gibt es da etwas, wo du mir entgegenstehen musst? Ich will mich dir ganz ausliefern, Herr, jeder Weg ist recht, den du mich führst. Lass mich deine Wege erkennen und lass mich Buße tun über den Dingen, wo ich nicht in Ordnung bin. Und dann kann Gott wirken. Dann hat die Züchtigung ihr Ziel erreicht. Aber wenn Gott züchtigen muss und wir fahren einfach stur immer weiter auf dem falschen Weg, dann kann es auch mal sein, dass ein richtiger Crash kommt. Und das wollte Gott eigentlich nicht. Müssen wir dann auch sehen. Ja? Also wer wirklich mal gegen die Wand fährt als Christ, der hat vorher ein paar Warnsignale von Gott einfach übersehen und ist einfach durchgefahren. Und das sollten wir nicht tun. Nur so als kleine Erinnerung. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, die Granatäpfel und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Wisst ihr, das ist die Kehrseite. Wenn wir wirklich dem Herrn treu dienen, dann wird der Herr uns segnen. Dann wird der Herr auch die Opfer lohnen, die wir in seinem Auftrag, in seinem Weinberg bringen. Und das ist auch dieser Punkt, ja, viele Christen wünschen sich ein erfülltes Christenleben. Ja, auch geistliche Segnung wünscht man sich. Man ist oft nur nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Ja, wenn du geistlich gesegnet sein willst, dann werde das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Das hört man nicht so gern. Ja? Man hört viel lieber, hebt die Hände hoch und lass dir die Hände auflegen und schrei 15 Mal Halleluja und dann wirst du einen Segen bekommen. Das ist so die moderne Art. Aber in Wirklichkeit wird geistlicher Segen dort gegeben, wo jemand auf dem Weg des Herrn sich selbst verleugnet, wo er gehorsam ist, wo er bereit ist, sein Eigenleben in den Tod zu gehen. Dort entsteht Segen und dort entsteht Frucht. Und dort kann Gott auch ein Leben mit geistlichen Segnungen segnen, das ihm hingegeben ist. Und das, denke ich, das darf man ausprobieren. Diese Verheißung darf man erproben. Und Gott wird sich niemals so zeigen, dass er diese Verheißung nicht erfüllen wird. Ja. Also wenn wir ein erfülltes Leben wollen, ein frohes Leben, dann sollten wir unser Leben dem Herrn Jesus hingeben und ihm dienen. Und das ist eben das, was oft zum Beispiel junge Familien sagen, ach, jetzt haben wir gerade kleine Kinder und jetzt soll doch mal mein Mann, die zu Hause bleiben, der kann nicht immer in die Bibelstunde kommen. Wir wollen jetzt einfach mal es schön kuschelig und wohlig haben als Familie. Und die Gemeinde, die muss eben hinten anstehen. Und dann wundert man sich, dass manchmal Nöte kommen und dass es gar nicht so geht, wie man es sich wünscht. Ja? Weil Segen kommt aus der Hingabe. Segen kommt, wenn wir weggeben, nicht wenn wir was für uns wollen, ja. Wir wollen immer gerne, was bringt mir die Gemeinde? Das ist die große Frage des postmodernen Gemeindechristen. Was bringt mir die Gemeinde? Die Frage, die wir einstellen sollten, ist, was darf ich dem Herrn und der Gemeinde bringen? Das ist die Frage. Ja? Und wenn wir geben, der Herr sagt nicht, nehmt, so wird euch gegeben werden, sondern gebt, so wird euch wiederum gegeben werden. Ja? Das ist das Geheimnis des geistlichen Lebens, dass ich hingebe, dass ich hergebe, dass ich Opfer bringe für den Herrn und der Herr sorgt dafür, dass ich Erfüllung habe und keinen Mangel, weder an äußeren Dingen noch an anderen. Aber diesen Weg will man oftmals heute nicht gehen. Und dann gibt es unzufriedene Christen, die ein Stück mäkeln und kritisch sind und Schwierigkeiten hier und dort sehen, an allem Anstoß nehmen, aber wenn was angepackt werden muss, dann sieht man sie nirgends. Versteht ihr? Und da wollen wir doch lernen, dass wir es anders machen. Dass wir anpacken, dass wir geben, dass wir dienen, dass wir uns zur Verfügung stellen dem Herrn. Und dann überlassen wir es dem Herrn, dass er unseren Mangel ausfüllt. Und er wird ihn ausfüllen in Christus Jesus nach seiner Herrlichkeit. Philipper 4, das ist eine Verheißung. Die dürfen wir in Anspruch nehmen, wenn wir wirklich dem Herrn dienen. Ich lese die letzten Verse. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen. Rede zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht, nehmen und dich wie einen Siegelring machen, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Das ist zu den alttestamentlichen Knechten gesagt. Es wird der Tag des Herrn kommen, wo diese Weltzeit, wo die Menschen, die gottlosen Menschen, groß tun und regieren und alles bestimmen, der wird zu Ende gehen. Christus vom Himmel wird kommen und wird alles bestimmen auf der Erde. Und es wird Frieden und Glückseligkeit auf die Erde bringen. Aber dann wird auch der Lohn denen gegeben werden, die dem Herrn treu dienen. Und eine der Belohnungen, die wir haben werden, ist, dass wir Aufgaben in dem Reich des Messias, des Christus, übernehmen werden. Und es gibt Andeutungen in der Bibel, die darauf hindeuten, dass manche Prüfungen und Schwierigkeiten in diesem Leben auch etwas zu tun haben mit den Aufgaben, die Gott einmal in dieser kommenden Weltzeit mit uns vorhat. Zumindest ein interessanter Gedanke, mal drüber nachzudenken. Ja? Aber es gibt einen Lohn für unsere Mühe. Das dürfen wir wissen. Dieser Lohn ist letztlich jenseitig. Das ist der Lohn, dass der Herr Jesus einmal zu uns sagen wird, recht so, du guter und treuer Knecht. Ja, das ist der Lohn. Und dann wird Gott sein Urteil sprechen. Und wenn wir wirklich dem Herrn nachfolgen, dann werden wir bemüht sein, dass wir reich sind an diesem Tag. Nicht hier auf der Erde Reichtümer sammeln und unsere Lebenserfüllung uns zum Raub nehmen, sondern dass wir dem Herrn in Hingabe dienen, sodass er uns den Lohn einmal geben kann an diesem jenseitigen Tag der Rechenschaftslegung. Und wenn wir weise Christen sind, weise Gläubige, dann leben wir jeden Tag im Hinblick auf die Rechenschaft, die wir einmal dem Herrn Jesus am Preisrichterstuhl des Christus geben. Ja. Wenn das unser Bestreben ist, dass unser Tun und Lassen dort Bestand hat vor unserem Herrn, dann werden wir Gesegnete sein. Dann werden wir die richtige Perspektive haben und auch einen Dienst tun können, der gesegnet ist. Ja, dieses Wort an Serubabel erinnert uns auch daran, dass Gott in der Endzeit den Einzelnen meint. Er sagt im Timotheusbriefen mehrfach, du aber, o Mensch Gottes, egal was die anderen tun, du sei treu. Du diene mir. Und es ist auch heute eine Zeit, wo wir nicht links und rechts gucken können und sagen, ja, aber die sind doch auch in die moderne Gemeinde gegangen. Die machen doch auch nichts und opfern ihr Leben nicht mehr auf. Das ist überhaupt nicht gefragt. Sondern jeder Einzelne steht vor Gott und ist gerufen, einen Dienst in der treuen Nachfolge zu tun. Du aber, o Mensch Gottes. Und noch einmal zum Abschluss diese Verheißung. Sei stark, Serubabel ist auch wieder ein Einzelner. Und auch du, Jeschua, sei stark. Seid stark und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Also es ist eine große Ermutigung, in der Gemeinde zu dienen, in der Verbreitung des Evangeliums zu dienen, Lasten zu tragen, bereit sein, sich wirklich dem Herrn ganz hinzugeben. Es hat Segen hier auch schon auf Erden und es hat einen Lohn im Himmel. Ich möchte schließen mit zwei neutestamentlichen Worten aus dem ersten Korintherbrief, die eigentlich diese Ermutigung aus dem Propheten Haggai aufnehmen und uns wieder neu bewusst machen. Am Ende des Auferstehungskapitels 1. Korinther 15 lesen wir die zwei schönen Verse 57 und 58. Das möchte ich uns allen noch mitgeben. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also in allen Schwierigkeiten, in allen Widrigkeiten, in allen Problemen, die wir in der Endzeit haben, wenn wir dem Herrn dienen wollen, der Herr Jesus gibt uns den Sieg. Und wir dürfen Gott vorher schon danken. Der Sieg wird kommen.
Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Also wir brauchen Festigkeit, dass wir uns nicht wegbewegen lassen aus unserer Stellung in Christus und unserem Stand im Glauben. Und dann brauchen wir einfach diese Zuversicht, dass wir sogar zunehmen, dass wir wachsen, dass wir mehr und mehr in diesem Dienst einfach auch eingehen und uns da wirklich dem Herrn zur Verfügung stellen, weil wir wissen, diese Arbeit ist nicht vergeblich. Das, was wir wirklich da für den Herrn tun, das hat Ewigkeitswert. Wenn wir Menschen helfen, von der Finsternis zum Licht zu kommen, wenn wir Gläubigen helfen, aus Irrlehren und Sünden herauszukommen, wenn wir Gläubige stärken im Glauben, das wird Ewigkeitsfrucht haben. Das werden wir einmal wiedersehen. Und die vielen irdischen Dinge, um die wir uns so viel Zeit und Mühe machen, die werden wir, denke ich, zum allergrößten Teil gar nicht wiedersehen in der himmlischen Bilanz. Ja? Das sollten wir uns einfach vor Augen führen. Unsere Arbeit, unsere Mühe ist nicht vergeblich im Herrn. Und im nächsten Kapitel finden wir auch nochmal solch eine schöne Ermahnung. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Auch das einfach nochmal im Hinblick auf Christus, unseren Herrn, dass wir wachsam sind gegen die Verführungen und Schliche des Teufels, dass wir feststehen, wo der Wind uns entgegenbläst und uns umwerfen will, dass wir mannhaft sind, und es gilt auch für die Schwestern unter uns, diese Mannhaftigkeit haben wir von Christus, dem Mann, dem Sohn Gottes, dem Streiter, und das gilt also geistlich gesehen für alle Gläubigen, und seid stark. Diese geistliche Kraft und Stärke, die wir nur in dem Herrn haben, die will er uns geben, damit wir überwinden und damit zur Ehre seines Namens aus unserem Leben geistliche Frucht kommt. Möge der Herr uns das allen schenken, uns ermutigen und stärken dort, wo er uns hingestellt hat. Amen. Ich möchte dann nochmal beten mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür. Du hast uns in diese letzte Zeit hineingestellt mit all diesen Schwierigkeiten, mit all diesen Widrigkeiten, mit den Trümmern und Lasten, die wir sehen angesichts der Not und des Verfalls in der endzeitlichen Gemeinde. Und doch hast du uns ermutigt und hast uns auch durch den Propheten Haggai Ermutigung zugesprochen. Wenn du mit uns bist, Herr, dann ist es nicht unmöglich, auch Aufbauarbeit zu leisten unter diesen schwierigen Umständen. Wenn dein Geist und dein Wort in unserer Mitte bleibt, Herr, dann haben wir alles, was wir brauchen, um wirklich an diesem Werk mitzuwirken und deine Gemeinde noch zu bauen. Herr, und gib, dass es doch uns wirklich zu Herzen geht, was wir auch gehört haben, dass deine Gemeinde für dich so kostbar ist, dass es für dich wichtig ist, dass du einen Tempel auf der Erde hast, Gläubige, unter denen du wohnen kannst, Gläubige, die dich verherrlichen und anbeten, die noch Priesterdienst tun, dieser gottlosen Erde, dass wir doch auch sehen, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten, wirklich gemeinsam uns zu unterstützen und einander zu dienen und dir zu dienen in diesem Aufbauwerk. Herr, gib, dass es uns neu groß wird und dass wir den Mut bekommen, wirklich auch mitzuhelfen, mitzuarbeiten, nicht in eigener Kraft, sondern in deiner Kraft. Du kannst auch jedem den Platz zeigen, wo er dienen kann, wo er Frucht bringen kann. Schenke uns da auch Klarheit und dass wir uns deiner Führung da einfach unterstellen. Herr, wir bitten dich, dass du Ermutigung schenkst und Segen, dass wir den Dienst für dich treu tun, in dem Wissen, dass dieser Dienst nicht vergeblich ist, dass du ihn auch einmal belohnen wirst. Herr, wir preisen dich für deine Gnade. Du bist der wiederkommende Herr, auf dich dürfen wir warten. Du wirst einmal alles herrlich machen, du wirst auch die Gemeinde verherrlichen und in Herrlichkeit mit dir führen. Ja, das ist unsere Hoffnung und darauf wollen wir hinleben und wollen dich loben und preisen über deine Gnade. Segne du dein Wort an jedem Einzelnen von uns und geh du mit uns, wenn wir auch auseinandergehen. Amen.